Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen an die Bildschirme. Ich will heute mit zwei ganz einfachen Fragen beginnen. Wer von euch würde von sich behaupten, dass er Christ ist? Okay, das scheint die Mehrheit auf jeden Fall zu sein. Da habe ich eine zweite Frage. Warum würdest du behaupten, dass du Christ bist? Braucht jetzt nicht reinrufen. Was gibt mir die Berechtigung, mich so zu nennen? Gibt es so etwas wie Voraussetzungen, um diesen Namen tragen zu dürfen? Ja, sind es bestimmte Überzeugungen? Bestimmte Dinge, die unser Leben dann ausmachen sollten? Laut einer Studie, die der Spiegel im letzten Jahr im April durchgeführt hat, glauben nur noch 67% der protestantischen Christen, dass es Gott gibt. 67% der protestantischen Christen glauben nur noch, dass es Gott gibt. Interessanterweise, 78% glauben daran, dass es Wunder gibt. Es herrscht ganz schön viel Verwirrung darüber, was es bedeutet, Christ zu sein. Ja, Mitglied einer Kirche, Taufe, Bekehrungsgebet gesprochen, keine Ahnung. Und ich glaube deshalb, ausgehend von dem Text, den Georg uns gerade vorgelesen hat, dass es eine Frage gibt, die fast noch wichtiger ist. Würde Jesus dich als Christ bezeichnen? Das ist eine ganz schön harte Frage, ich weiß, aber ich habe sie mir unter der Woche immer wieder gestellt, als ich diesen Text gelesen habe, nicht um irgendwie meine Gewissheit, die ich in der Erlösung durch Christus habe, irgendwie in Frage zu stellen, sondern um mein eigenes Christsein mal wirklich ernsthaft zu reflektieren, mal ehrlich zu sich selbst zu sein. Jesus gibt uns in diesem Text seine Definition davon, was es heißt, ein Christ zu sein. Und er verrät uns durch sehr herausfordernde und prägnante Sätze, was für ihn Jüngersein bedeutet. Und ich will dich heute einladen, dein Christsein einmal ganz ehrlich, offen und selbstkritisch zu reflektieren anhand der Beschreibung, die Jesus hier liefert. Ja, Jesus hatte mittlerweile einen riesigen Bekanntheitsgrad erreicht. Die Leute waren begeistert von seinen Wundern, von seinen Reden und vielleicht auch gerade davon, dass er den Pharisäern immer ordentlich einschenkte. Ja, und jetzt läuft, so erfahren wir am Anfang unseres Textes, eine große Volksmenge hinter ihm her. Jesus konnte nicht versteckt bleiben. Und er sieht diese große Volksmenge hinter sich herlaufen und in diesem Moment formuliert Jesus eine seiner härtesten und herausforderndsten Aussagen überhaupt. In dieser Situation, wo gerade ganz viele bei ihm sind, steigt eine ganz zentrale Frage auf für Jesus: Wer von denen ist ein echter Jünger, wo eine riesige Menschenmenge mit ihm geht, bringt Jesus diese Frage auf den Tisch. Und ich kann dir heute schon mal versprechen, wir werden heute alle sehr herausgefordert werden. Vielleicht wurdet ihr gerade schon sehr herausgefordert, als Georg nur den Text vorgelesen habt. Er hat, weil wahres Jüngersein höchste Ansprüche an uns richtet. Und Jesus selbst, unser König, stellt diese Ansprüche, denen wir uns jetzt zuwenden wollen. Und Jesus gibt uns sozusagen drei Dinge mit, nämlich eine Nachfolge, die uns alles kosten wird, die Entscheidung zur Nachfolge, die wir gut durchdenken sollten, und eine Warnung, die uns aufwecken sollte. Und das erste ist Nachfolge, die dich alles kosten wird. Soziologen beobachten seit einigen Jahren ein Problem in unserer Gesellschaft, das immer stärker wird. Nämlich, dass wir in unserer Wohlstandsgesellschaft immer mehr zu einer Abbruchgesellschaft werden. Wir brechen ständig ab. Schule, Studium, Beziehungen, Ehe. Menschen gewöhnen sich daran, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Sobald es schwer oder unangenehm wird für mich, sobald mir mehr abverlangt wird, sobald es mich etwas kostet, Kraft, Geduld, Durchhaltevermögen, Komfort, freie Zeit, brechen wir ab. Das macht sich auch in Gemeinden deutlich. Nun, Tatsache ist, alles im Leben, alles in deinem Leben, was bleibenden Wert hat, ist mit Kosten verbunden. Und ich meine damit nicht Geld. Aber alles, was in deinem Leben bleibenden Wert hat, wird dich etwas kosten. Es wird dich Hingabe kosten, Opferbereitschaft, Kontinuität, Verbindlichkeit, Selbstverneinung. Das wird so in deiner Ehe sein, in den Beziehungen, die du hast, in deinem Job, in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Überall wird es so sein. Da gibt es aber ein großes Problem, das vielleicht niemals so krass auftritt, so wie heutzutage. Und das ist unsere Suche, unsere Sucht nach unmittelbarem Glück, nach schnellem Glück. Und das lässt uns zurückschrecken vor Dingen wie Hingabe, Opfer bringen, Rechenschaft. Glück und Freude sollen so wenig wie möglich kosten. Ich will es jetzt erleben. Und umso schockierender muss das, was Jesus jetzt sagt, für die große Volksmenge gewesen sein. Jesus definiert nicht nur, was er unter Jüngersein versteht, er definiert auch die Kosten, die damit zusammenhängen. Und es ist spannend, dass unser Text, vielleicht ist euch das gerade aufgefallen, wenn ihr mal überlegt, was wir das letzte Mal hatten, als wir im Lukas-Evangelium waren. Unser Text ist von zwei Texten umschlossen, die uns unmissverständlich deutlich machen, Erlösung kostet dich nichts. Das ist ein Geschenk. Es wird dir geschenkt aus freier Gnade. Aber, und das ist unser Text, Nachfolge kostet dich alles. Nachfolge kostet dich alles. Und Jesus dreht sich jetzt um und beginnt zu den Leuten zu reden und sagt zu ihnen Folgendes. Schaut mal in Vers 26 rein. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und dann kommt noch Vers 33. So kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Krasse Aussagen, oder? Und das Heftige ist, dass Jesus hier Fakten präsentiert. Er sagt, wer nicht sein Kreuz trägt, wer nicht allem entsagt, kann gar nicht mein Jünger sein. Mit anderen Worten, es ist unmöglich, dass es sich bei jemandem, der sein Kreuz nicht trägt, um einen meiner Jünger handelt. Unmöglich. Ja, und gerade die erste Aussage muss seine ersten Zuhörer geschockt haben. Und wir müssen sie richtig einordnen. Jesus meint natürlich nicht, dass wir unsere Eltern, unsere Kinder oder Freunde wirklich hassen sollen. Wäre ja auch völlig widersprüchlich, wenn Jesus auf der einen sagt, lieb deine Feinde, aber hasst deine Eltern. Ja, das ergibt ja keinen Sinn. Nein, und die jüdischen Zuhörer haben auch verstanden, was er meinte, weil er benutzt ein Stilmittel, das für die Juden sehr bekannt war, ein Stilmittel der Übertreibung, um seine Botschaft zu verdeutlichen. Den Text, den Georg uns heute schon vorgelesen hat, der zeigt uns die Botschaft hinter, was Jesus eigentlich damit meint in Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also was Jesus sagen will, ist Folgendes. Mir nachzufolgen bedeutet, dass deine Beziehung zu mir die wichtigste Beziehung für dich wird. Deine Liebe zu mir soll unvergleichlich größer sein als die Liebe, die du zu deiner Familie, zu deinen Kindern und zu deinen Freunden hast. Ja, die Liebe, die du zu mir hast, soll von einer ganz anderen Qualität sein, eine komplett andere Kategorie. Eine Liebe, die jede zwischenmenschliche Liebe in den Schatten stellt. Nebenbei, ich bin fest davon überzeugt, erst wenn wir unseren Schöpfer mehr lieben als alles andere, werden wir anfangen, Menschen wirklich zu lieben. Nur wenn wir ihn mehr als alles andere lieben, werden wir davon befreit, Menschen zu vergöttern oder zu benutzen. Erst dann. Und Jesus geht dann aber noch einen Schritt weiter und sagt, Nachfolge bezieht sich nicht nur auf unsere Beziehungen, sondern auch auf uns selbst. Schaut mal mit mir in Vers 27 rein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ja, Jesus befindet sich hier gerade im Lukas-Evangelium auf dem Weg nach Jerusalem, also auf dem Weg zum Kreuz. Um was zu tun? Um zu sterben. Sein Weg führt direkt zum Kreuz von Golgatha und er konfrontiert diese große Volksmenge. Ihr wollt mir nachfolgen? Okay, aber seid euch darüber im Klaren, was das für euch heißt. Sterben. Mir nachzufolgen bedeutet, dass ihr bereit sein müsst, euch selbst, eure Sünde, eure alten Gewohnheiten, eure eigene Gerechtigkeit, eure falschen Träume und Sehnsüchte aufzugeben und dafür zu sterben. Ihr müsst bereit sein, euch selbst zu verleugnen. Alles, was euch jetzt im Moment noch so unendlich wertvoll ist, hinter euch zu lassen, um für mich zu leben. Ja, das ist, was Paulus meint, wenn er in Galater 6, Vers 14 davon spricht, dass er für die Welt gekreuzigt ist und die Welt für ihn. Das ist, was er meint, wenn er in 1. Korinther 15 sagt, dass er täglich stirbt. Und das ist, was er meint, wenn er uns auffordert, in Kolosser 3, die Sünde in uns zu töten. Alles in uns, was Gottes Wesen und Willen widerspricht, abzulegen. Jede Gewohnheit, jeden Impuls, jede Entscheidung, jeder Weg, der nicht dazu dient, Jesus ähnlicher zu werden, soll zur Seite geschoben werden. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter in Vers 33 und weitet seinen Anspruch zuletzt auf unseren Besitz aus und sagt: So kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, Jesus definiert hier in krasser Ausdrucksweise, was es bedeutet, sein Nachfolger zu sein. Und das Gute bei Jesus ist, er versteckt nichts in den AGBs. Er versteckt nichts im Kleingedruckten. Er voll groß, dicke Buchstaben, jeder kann es lesen. Da, wenn ihr mir nachfolgen wollt, okay, das sind die Bedingungen. Und er benutzt absichtlich diese sehr für uns radikal klingende Sprache, um uns ein Stück weit aufzuwecken. Und was er uns sagt, ist Folgendes: Mein Freund, Erlösung wird dich nichts kosten, aber Nachfolge alles. Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman, vielleicht kennen einige von euch das Buch »Wir amüsieren uns zu Tode«, selber kein Christ, hat eine interessante Beobachtung zum christlichen Glauben gemacht. Und hat Folgendes festgehalten: Ich denke, dass ich nicht falsch liege, wenn ich sage, dass das Christentum eine ernste und anspruchsvolle Religion ist. Wenn es als einfach oder unterhaltend dargestellt wird, muss es sich um eine andere Religion handeln. Das ist etwas, was, glaube ich, auch viele Christen vergessen haben. Und Postman hat recht. Und er bringt damit zum Ausdruck, was Jesus hier sagt. Der christliche Glaube ist anspruchsvoll. Warum? Weil wir zu einem König gehören, der uns durch sein eigenes, unendlich teures Blut für sich erkauft hat. Wir sind sein Volk, sein Eigentum, das zu seiner Ehre existiert. Wir gehören nicht uns selbst, sondern mit allem, was wir sind und haben, ihm allein. Und meine erste Frage jetzt für dich und mich ist: Folgst du einem anspruchslosen Jesus? Ein anspruchsloser Jesus ist ein Jesus, der dich in Ruhe lässt. Der dich leben lässt, wie du willst. Der damit zufrieden ist, Teil deines Lebens zu sein. Ein Lebensabschnittsgefährte, aber nicht König. Ein anspruchsloser Jesus ist ein Jesus, der keinen Anspruch erhebt, König über jeden einzelnen Bereich deines Lebens zu sein. Wenn du so einem Jesus folgst, dann muss ich dir sagen, du folgst nicht dem Jesus, der hier redet, sondern einen, den du dir selbst konstruiert hast, der zu deinem Lebensentwurf und zu deinen Träumen passt. Der Jesus, der hier redet, ist der König der Könige. Und er erhebt absoluten Anspruch auf das Leben seiner Jünger. Er ruft uns in seine Nachfolge, eine Nachfolge, die uns alles kostet und unser gesamtes Leben umfasst. Unsere Beziehungen, unseren Besitz, unsere Sexualität, unser Geld, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Träume. Nachfolge betrifft alles, was ich bin und habe. Ja, und wir dürfen Jesus nicht falsch verstehen. Jesus meint nicht, dass wir jetzt nach dem Gottesdienst rausgehen sollen, alle Beziehungen abbrechen und alles verkaufen sollen, was wir haben. Das meint er nicht. Es geht ihm um unser Herz, unsere Haltung. Und er stellt hier zwei Möglichkeiten gegenüber. Entweder die Dinge, die Gott mir schenkt, meine Familie, mein Geld, meine Beziehungen, mein Job. Entweder diese Dinge sind Hindernisse im Weg Jesus, auf dem Weg Jesus nachzufolgen. Oder aber sie sind für mich Möglichkeiten und Mittel, um Jesus groß zu machen. Diese beiden Möglichkeiten habe ich. Jede Beziehung, meine Finanzen, mein Talent, meine Zeit, meine Gesundheit, meine Kraft zu nutzen, um ihn groß zu machen. Oder mich. Und Jesus tritt hier mit diesem Anspruch an uns heran. Er ruft uns auf, ihm und nur ihm allein den Thron unseres Lebens zu überlassen. Ungeteilte Liebe, Loyalität und Hingabe, das ist, was er von uns fordert. Und ich frage dich deshalb, was kostet dich jetzt gerade dein Christsein? Was kostet es dich? Wenn dich dein Christsein nichts kostet, keine Hingabe, keine Kraft, kein Kampf, kein Überwinden, kein Loslassen von Sünde, keine Buße, dann gibt es im Endeffekt nur zwei Erklärungen dafür. Entweder du hast dich in den letzten Jahren sehr weit von Jesus entfernt, dem du eigentlich nachfolgen solltest, oder aber du bist und warst niemals sein Jünger. Du warst nur ein Sympathisant, ein Mitläufer in der großen Menge. Nachfolge kostet etwas. Sie kann uns Beziehungen kosten. Sie kann uns unter Umständen eine Beförderung, die Anerkennung von Menschen kosten. Und in einigen Ländern kostet sie sogar unser Leben. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen in andere Länder. Nachfolge beginnt bei der täglichen Entscheidung, nichts und niemand anderem meine größte Liebe, meine größte Loyalität und Hingabe zu schenken als Jesus. Nicht meinem Job, nicht meinem Komfort, nicht meinen Träumen, nicht meinen Kindern und nicht meiner Familie, sondern Jesus. Sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, dass ich die Entscheidung treffe, dass es für mich besser ist, zu sterben, als für etwas anderes zu leben als Jesus. Und das ist etwas, wozu wir uns immer wieder entscheiden müssen. Wir müssen uns dazu entscheiden, für unsere Sünde zu sterben, für Impulse, die uns wegziehen von Jesus, für Wünsche, die seinem Willen für unser Leben entgegenstehen. Wir müssen uns dazu entscheiden, alles aus dem Weg zu räumen, was uns daran hindert, Jesus ähnlicher zu werden. Nachfolge ist anstrengend. Es ist ein Kampf, um sündige Gewohnheiten loszuwerden. Ein Kampf gegen meine Gleichgültigkeit Gott gegenüber und seinem Wort. Ein Kampf gegen Sünde in meinem Leben. Ein Kampf gegen den Egoismus, gegen die fehlende Vergebungsbereitschaft meiner Frau gegenüber. Das ist Nachfolge. Wir müssen uns dazu entscheiden, unsere Identität nicht in der Anerkennung durch Menschen oder unserem Besitz zu verankern, sondern in Jesus. Und so sehr wir unsere Familien lieben, Jesus muss uns mehr bedeuten als sie. Und ich finde gerade diesen Punkt extrem herausfordernd und deshalb will ich es vorsichtig formulieren. In unserem berechtigten christlichen Bestreben, unserer Ehe, unserer Familie und unseren Kindern viel Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken, können wir als Christen wirklich versagen. Indem wir nämlich unserem Ehepartner, unseren Familien und unseren Kindern einen Platz und eine Priorität in unserem Leben einräumen, die nur Jesus gehören dürfen. Das ist dann der Fall, wenn meine Ehe mich dazu bringt, mich nicht mehr in Gottes Reich zu investieren. Das ist dann der Fall, wenn mir die Akzeptanz meiner Eltern und meiner Familie wichtiger ist als Gottes Wille für mein Leben. Das ist auch dann der Fall, wenn Eltern mehr besorgt sind um die Aktivitäten, den Spaß, die Unterhaltung und den Komfort ihrer Kinder, als darum, Jesus ihnen näher zu bringen. Das ist auch dann der Fall, wenn Eltern aus Angst, die gute Beziehung zu ihren Kindern zu riskieren, zu Entscheidungen und Wegen schweigen, von denen sie wissen, dass Gott sie nicht gut heißt. Echte Nachfolge ist nichts anderes als Tag für Tag in meinem Alltag mit meinen Entscheidungen, mit der Setzung meiner Prioritäten sichtbar zu machen, dass Christus König ist, dass er die Sonne ist, um die ich mich drehe. Und ihr merkt schon, das ist ganz schön herausfordernd, oder? Nachfolge umfasst unser gesamtes Leben und manchmal kann es sogar wehtun, wenn wir Sünde und falsche Prioritäten bekennen müssen, um Jesus wieder den Platz zu geben, den er verdient. Und es kann schmerzhaft sein, Altes loszulassen und immer wieder neu für diese Liebe und Loyalität Jesus gegenüber zu kämpfen. Aber ich will dich heute ermutigen, bevor wir weitergehen, folge ihm nach mit allem, was du bist und hast. Folge ihm nach mit deinen Ideen, mit deiner Kraft, deiner Zeit. Folge ihm nach mit deiner Sexualität. Folge ihm nach, wie du deine Beziehungen lebst. Folge ihm nach, wie du deine Kinder erziehst. Folge ihm nach. Nachfolge kostet uns alles, weil es um den Thron unseres Lebens geht, weil es darum geht, jeden Winkel meines Daseins unter die Königsherrschaft Jesu zu stellen. Und deshalb fordert uns Jesus auf, diese Entscheidung genau zu überdenken. Und das ist unser zweiter Punkt. Jünger sein, eine Entscheidung, die gut durchdacht sein sollte. Bruno Mars hat vor einigen Jahren einen Hit geschrieben, der auf unzähligen Hochzeiten lief, nämlich Marry You. Und dort singt er, It's a beautiful night, we're looking for some dumb to do. Oh baby, I think I wanna marry you. Also mit meinen Worten, es ist eine wunderschöne Nacht. Wir haben irgendwas vor, irgendwas Dummes zu tun. Ich glaube, ich will dich heiraten. Sehr platt formuliert. Wichtige Entscheidungen trifft man nicht einfach so. I think I want to marry you. Ich glaube, ich möchte dich heiraten, deswegen heirate ich dich jetzt. Ja? Man sollte auf keinen Fall spontan heiraten, sondern sich der Verantwortung, der Hingabe, der Folgen dieser Entscheidung wirklich bewusst sein. Man kauft sich auch nicht einfach so ein Haus, sondern man berechnet die Kosten, man prüft seine Finanzen und dann kauft man sich ein Haus. Wichtige Entscheidungen müssen genau durchdacht sein, weil wichtige Entscheidungen mit besonderen Veränderungen und Herausforderungen und Konsequenzen zusammenhängen. Jesus hat gerade darüber gesprochen, dass Nachfolge unglaublich viel kostet. Jesus nachzufolgen ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Aber es ist auch die Entscheidung, die dich in diesem Leben am meisten kosten wird. Und Jesus bringt deshalb in den Versen 28 bis 32 zwei Illustrationen, die die große Volksmenge zum Nachdenken anregen sollte. In beiden Illustrationen geht es darum, dass sich die Protagonisten jeweils hinsetzen, um genau zu überlegen, ob sie in der Lage sind, das Projekt durchzuführen, das sie sich vorgenommen haben. Ja, der Bauherr überlegt, ob er wirklich imstande ist, diesen Turm zu bauen, bevor er anfängt, um nachher nicht auf einem Fundament rumzuhocken und den Spott seiner Nachbarn ertragen zu müssen. Der König überlegt genau, ob er wirklich mit der kleineren Armee in den Krieg ziehen will, ob es nicht weiser ist, in Friedensverhandlungen einzutreten. Also beide Bilder warnen uns davor, überhastete, nicht durchdachte Entscheidungen zu treffen, sondern die Konsequenzen zu bedenken. Und genau das will Jesus auch in Bezug auf Nachfolge uns beibringen. Bedenke die Kosten. Überleg genau, ob du dich darauf einlässt, denn es wird dich alles kosten. Christsein endet nicht bei der Bekehrung. Es beginnt damit und damit beginnt ein lebenslanger Prozess. Ja, ganz wichtig, bevor ich weitergehe, als Verständnis. Nachfolge ist nicht der Preis, den ich bezahle, um gerettet zu werden. Diesen Preis hat Jesus längst ein für alle Mal bezahlt. Wir folgen ihm nicht nach, um gerettet zu werden, aber wir folgen ihm nach, weil wir gerettet wurden, weil wir zu seinem Volk gehören und weil er in uns sein Werk begonnen hat. Es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Das wäre so wie heiraten ohne Ehe. Ja, die Party nehme ich mit, die Verantwortung und Hingabe und Kontinuität und Verbindlichkeit, die danach kommt, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ungefähr dieses Denken. Nachfolge ist keine Option, die wir dazu buchen können. Der König, der uns erlöst hat, stellt uns auf diesen Weg und er sagt uns, ihr wollt mir nachfolgen? Okay, das ist, was Nachfolge bedeutet. Seid ihr dazu bereit? Seid ihr dazu bereit? Seid ihr bereit, um meinetwillen alles aufzugeben? Denn wenn nicht, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ja, wir müssen das hier richtig verstehen. Jesus geht es nicht um Perfektion. Es geht ihm nicht um perfekte Jünger, die in Zukunft immer perfekt und vollkommen und fehlerlos nachfolgen. Das gibt es gar nicht. Aber es geht ihm um Jünger, die treu sind. Um Jünger, die sich hingeben. Die genau das, was in Römer 12, Vers 1 steht, sich hingeben, ihren Körper hingeben als Opfer für Gott. Es geht ihm um Jünger, die bereit sind, echte Kosten auf sich zu nehmen, weil sie den Wert ihres Königs erkannt haben. Es sind Menschen, die verstanden haben, egal wie hoch die Kosten auch sein mögen, er ist es wert. Um seinetwillen werde ich diese Reise auf mich nehmen. Ich werde diesen Lauf beenden. Und wenn es mich alles kostet, er ist es wert. J.C. Ryle hat deshalb so treffend festgehalten in seinem Buch über Nachfolge: Es kostet etwas, ein echter Christ zu sein. Es warten Feinde, die überwunden, und Opfer, die gebracht werden müssen. Es geht darum, Ägypten hinter uns zu lassen und eine Wildnis zu durchschreiten. Vor uns warten ein Kreuz, das getragen, und ein Lauf, der vollendet werden muss. Bekehrung bedeutet nicht, sich in einen Sessel zu setzen, auf dem wir dann Richtung Himmel getragen werden. Es ist der Start für einen riesigen Konflikt, der uns alles abverlangt. Deshalb ist es so wichtig, die Kosten der Nachfolge zu bedenken. Ich weiß nicht, was dieser Text jetzt mit dir macht, aber ich möchte dich ganz ehrlich fragen: Sind dir die Kosten von Nachfolge bewusst? Jünger sind Menschen, die versagen und fallen, aber die trotz allem nicht aufhören, ihrem König nachzufolgen. Mitläufer und Sympathisanten sind Menschen, die irgendwie irgendwann angefangen haben mitzugehen, aber dann umkehren, sobald es darum geht, etwas zu opfern. Sobald es darum geht, aktiv gegen Sünde zu kämpfen. Sobald es darum geht, Verantwortung und Hingabe zu zeigen für Jesus und sein Reich. Es sind Menschen, die ein Christsein ohne Hingabe, Nachfolge ohne Kosten wollen. Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt an vielen Stellen immer wieder gefragt: Rudi, wie viel darf dich Jesus kosten? Wie viel darf er dich kosten? Wie viel darf Jesus dich kosten? Darf Jesus dich eine Beziehung kosten, die dich von ihm wegzieht? Darf er dich die Anerkennung durch Freunde kosten, wenn es darum geht, ihn zu bekennen und treu zu seinem Wort, zu seinem Gesetz zu stehen? Darf er dich Aktivitäten und Hobbys kosten, die dich daran hindern, Jesus ähnlicher zu werden? Darf er dich deinen Stolz kosten im Streit mit deiner Frau? Und was mir wirklich in dieser Woche Kopfschmerzen bereitet hat: Darf Jesus dich deinen Komfort kosten? Deinen Komfort am Sonntagmorgen? Haben wir uns nicht manchmal an ein Christsein gewöhnt, das uns nichts kostet? Dass unsere Handlungen nicht hinterfragen und unsere Wege nicht kritisieren darf? Und dann lesen wir Texte wie diese und denken: Boah, das ist ja völlig übertrieben. Gestern kam ein Bericht bei Christianity Today von einer alten Witwe in China, die vor Gericht war, weil sie in ihrer Wohnung Bilder von Jesus aufhängt. Und sie wurde aufgefordert, diese Bilder abzuhängen, sonst würde man ihr die Rente streichen. Und ihr könnt euch denken, was sie gemacht hat. Sie hat auf ihre Rente verzichtet. Wir in unserer Wohlstandskultur hier, wir lesen solche Texte und denken, das ist ja völlig fremd für uns. Und wir denken, okay, das ist ja völlig übertrieben, das ist ja total radikal. Christen an anderen Orten leben das jeden Tag. Und wir fragen uns am Sonntagmorgen, ob es nicht zu anstrengend ist, zum Gottesdienst zu fahren. Ich frage mich manchmal, was ist eigentlich, wenn bei uns hier in Deutschland und Europa wirklich mal so etwas wie Verfolgung und Druck entsteht? Wie schnell fallen wir dann von der Kante? Es reicht ja schon eine Corona-Krise, habe ich das Gefühl. Eine Corona-Krise reicht schon, dass wir uns irgendwie daran gewöhnen, dass es ja ganz angenehm ist, am Sonntag mal nicht zum Gottesdienst zu gehen. Wie viel reicht schon bei uns, dass wir von der Kante runterfallen? Und in China werden Kinder ihren Eltern weggenommen. Eine Frau verzichtet auf ihre Rente und uns ist unser Komfort so wichtig. Wir haben uns an diesen Säkularismus gewöhnt, die ganzen Ersatzgötter, die um uns herum sind, die mit ihrer kurzweiligen Freude uns bei Laune halten. Die uns sagen, ihr braucht Jesus nicht so sehr. Jetzt, wie wünscht sich, dass wir wieder so denken würden wie Dietrich Bonhoeffer, der für seinen Glauben gestorben ist und der in einer Predigt Folgendes gesagt hat: Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge rausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Das ist teure Gnade. Es gibt so etwas wie billiges Christsein nicht. Und an der Frage, ob ich bereit bin, den Weg der Nachfolge zu gehen, entscheidet sich, ob ich wirklich Jesu Jünger bin oder nur ein Mitläufer. Und Zeiten wie diese, eine leichte Krise, Zeiten, wo Druck aufkommt, Zeiten des Leids, offenbaren, ob er wirklich besser in unseren Augen ist als alles andere. Und deshalb richtet Jesus am Ende noch eine Warnung an uns. Eine Warnung, die uns aufweckt. Er beendet seine Kurzpredigt mit einer weiteren Illustration, durch die er eine ziemlich ernste Warnung an uns richtet. Er warnt uns vor einem Christsein, das in Wahrheit keins ist, bei dem es keinen Unterschied macht, ob es da ist oder nicht. Ja, das ist mit anderen Worten Namenschristentum. Sich als Christ bezeichnen, ohne so zu leben. Und Jesus gebraucht das Bild vom Salz, das damals für verschiedene Zwecke gebraucht wurde. Und zum einen natürlich, um Speisen zu würzen und zu konservieren. Zum anderen wurde Salz aber auch als Dünger gebraucht. Salz konnte diesen Nutzen aber nur erfüllen, wenn es nicht durch andere Dinge verdreckt war. Ansonsten war es nutzlos. Es sah aus wie Salz, erfüllte aber nicht mehr seinen Zweck. Und ich denke, die Botschaft dieses Bildes ist klar, oder? Es bringt nichts, Jesus rein äußerlich hinterherzulaufen, ohne ihm wirklich nachzufolgen. Egal wie nah ich mich bei Jesus und seiner Gemeinde aufhalte, wenn ich ihm nicht nachfolge, wenn ich nicht bereit bin, mein Kreuz täglich auf mich zu nehmen, bin ich nicht sein Jünger. Und was mich erwartet, ist Gericht. Das deutet Jesus hier an, indem er sagt, es wird hinausgeworfen. J.C. Ryle nochmal, den ich vorhin schon zitiert habe, hat das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Ein billiges Christsein ohne Kreuz wird sich am Ende als ein nutzloses Christsein ohne Krone herausstellen. Das ist, was Jesus uns hier sagt. Er sagt zu ihnen, ihr könnt mir hinterherlaufen, wenn ihr mögt. Aber bildet euch bloß nicht ein, dass das reicht. Und deshalb ist diese Illustration eine echte Warnung an uns. Und sie stellt uns vor die Frage, sind wir echte Jünger? Sind wir Nachfolger? Sind wir Menschen, die in dieser Welt einen Unterschied machen? Eben weil sie ihrem König so treu sind. Diese alte Frau in China, sie macht einen Unterschied. Sie macht einen Unterschied. Was ist mit dir und mir? Oder gehören wir zu dieser großen Volksmenge, die sich irgendwie mit Jesus in Verbindung bringt, ist aber nicht bereit ist, ihm den Thron unseres Lebens zu überlassen und die damit verbundenen Kosten zu tragen? Lasst uns ehrlich unser Christsein reflektieren. Sind wir echte Jünger? Und ich will dich heute einladen, egal wo du stehst, egal wo du jetzt gerade stehst, ob du Christ bist oder nicht, folge diesem König von ganzem Herzen nach. Und ich möchte am Ende uns drei Dinge einfach mitgeben. Das erste ist, bedenke die Kosten, die du tragen wirst, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Ja, so herausfordernd das jetzt ist, was wir gerade in diesem Text gesehen haben, herausfordernd das auch klingen mag, das, was Jesus hier beschreibt, ist befreiend. Es ist befreiend, denn allein die völlige Bindung an Christus befreit. Jede andere ultimative Bindung zerstört. Ja, der atheistische Autor David Foster Wallace hat das so gut zum Ausdruck gebracht. Es ist herzzerreißend, dass er es selber für sich nicht festgemacht hat. Er hat gesagt, die Entscheidung dafür, Gott anzubeten und eben nicht irgendetwas anderes, ist begründet. Denn alles andere, was ich anbeten würde als Gott, wird mich beim lebendigen Leibe zerstören. Jeder Mensch ist Nachfolger. Jeder Mensch. Jeder Mensch bindet sich an etwas. Und jede Nachfolge kostet etwas. Und wenn du Jesus nicht in diesem Leben nachfolgst, wird es dich die Ewigkeit kosten. Und deswegen, mein Freund, ich wünsche dir so sehr, dass du Jesus in diesem Leben nachfolgst. Das Zweite ist, und damit richte ich mich vor allen Dingen an uns Christen, bedenke den Wert Jesu. Bedenke den Wert Jesu. Ob ich Nachfolger oder bloßer Sympathisant bin, entscheidet sich an der Frage, ob ich den Wert von Jesus wirklich erkannt habe. Ist Jesus für mich diese eine Perle, für die ich bereit bin, alles andere zur Seite zu legen? Und ist es nicht oft so, der Mangel unserer Hingabe liegt hier eigentlich verborgen? Wir haben seine Schönheit, seinen Wert, seine Größe nicht ausreichend erkannt. Wir sind zu wenig davon überzeugt, dass wenn wir alles verlieren, Jesus genug ist. Und wir müssen werden wie Paulus. Wir müssen werden wie Paulus, der sagt, ich erachte alles andere für Verlust und für Dreck, wenn es darum geht, ihn immer mehr zu erkennen. Und ich will dich deshalb einladen, stell dir jetzt einmal in diesem Moment vor, alles, was du hast, alles, was du besitzt, alles, wovon du träumst, stell dir das vor und leg es auf die eine Seite der Waage. Alles, was dir Menschen geben könnten, alles, was diese Welt dir anbietet. Und dann leg eine Sache auf die andere Waage. Jesus. Jesus. Und du wirst sehen, sein Wert überragt das alles weit. Er ist der Einzige, der es wert ist, dass wir alles andere für ihn hinter uns lassen. Es gibt einen Grund, alles andere zurückzulassen. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Und zuletzt, um uns alle neu für die Nachfolge Jesu zu motivieren, will ich dir sagen, bedenke die Kosten, die er auf sich nahm. Bedenke die Kosten, die er auf sich nahm. Ja, vielleicht sitzt du heute hier unter der Predigt und denkst dir, boah, das ist ja extrem viel Verlust, das ist ja richtig anstrengend, das ist ja mit Kosten verbunden. Was es dich auch kosten mag, Jesus nachzufolgen, es hat ihn ungleich mehr gekostet, dich von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Er war seinem Vater gehorsam, er nahm sein Kreuz auf sich, er ging nach Golgatha. Und dort am Kreuz erlebte er ultimativen Verlust, als er für dich und mich vom Vater verlassen wurde. Aber hinter dem Kreuz wartete gewaltiger Gewinn. Und an diesem Gewinn darfst du teilhaben durch Glauben allein. Durch Glauben allein. Du darfst das umarmen und dann folge ihm nach, sodass du eines Tages dann vor ihm stehst und sagen kannst, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Jetzt liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird. Gott segne dich. Amen.